was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Ja, herzlich willkommen zu Vorarlberg Live, zu einem Thema, zu einem sehr emotionalen Thema, das diese Woche oder diese Wochen der Sport berührt. Das Sportthema ist vor allem in der benachbarten Schweiz. Die Frauenfußball-Europameisterschaft findet statt. Sie ist in der Endphase. Wir wissen inzwischen, die Finalgegner. England trifft auf Weltmeister Spanien. Und ich darf mich heute freuen, einen Gast bei mir begrüßen zu dürfen, die den Frauenfußball in Vorarlberg die letzten Jahre, vielleicht sogar über ein Jahrzehnt, geprägt hat, die in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich auch in den höchsten Ligen gespielt hat und für uns auch ein bisschen die Frauen-Europameisterschaft analysieren wird. Herzlich willkommen, Sabrina Horvath-Kahlo.
Dankeschön.
Ja, Sabrina, jetzt habe ich so viel gesprochen über dich. Du hast eine lange Karriere im Frauenfußball. Jetzt muss man sagen, hinter dir. Du hast mit 28 Jahren im Sommer entschieden, es ist zu Ende. Ganz kurz, was waren denn die Beweggründe? Es ist doch jetzt mit 28 Jahren, sagt man oftmals beim Sportler, im besten Alter.
Ja, das stimmt. Es war allerdings eine Entscheidung, die nicht von heute auf morgen getroffen haben. Es war eine Entscheidung, die wohl überlegt schon länger getroffen habe. Ja, die Beweggründe hat mehrere Ursachen. Das Größte ist mit Sicherheit einfach mal was anderes zum Sehen. Man steht jeden Tag auf dem Platz. Am Wochenende fahrt man durch ganz Österreich. Die letzten Jahre waren es bei mir Deutschland. Und dementsprechend verzichtet man dementsprechend auf sehr viel. Ich will nicht sagen, dass es keine schöne Zeit war. Es war unvergesslich und ich würde es genauso wieder machen. Und trotzdem freue ich mich jetzt einfach auch mal zum anderen Ding. Ich sehe mal spontan können auf ein Konzert gehen, auf Familienfeiern zum Erleben und einfach so die alltäglichen Dinge einfach mehr zum Erlebbar. Und ja, du siehst im besten Fußballalter. Ich habe zum Glück nie Verletzungen gehabt, also ich bin, was das anbelangt, verschont geblieben und hätte sicher auch noch das ein oder andere Jahr anhängen können. Aber es war wirklich eine bewusste Entscheidung für mein privates Leben.
Aber in diesem privaten Leben war jetzt sehr viel Fußballschauen angesagt, kann ich mir vorstellen, die letzten Wochen, weil die Europameisterschaft ja auch in der Schweiz stattgefunden hat. Du hast mir erzählt, du warst selber beim Spiel auch in St. Gallen drüben. Jetzt stehen die Finalgegner fest. England gegen Spanien. Ein Finale, das für dich logisch war, das für dich sich herauskristallisiert hat oder das vielleicht überraschend?
Ja. Also überraschend sicher nicht, weil man weiß, dass England und Spanien einfach immer zum Favoritenkreis kommt. Tatsächlich hat man mich vor der EM gefragt, was mein Favorit ist und ich habe gesagt, ja, im Normalfall macht es England oder Spanien, ich glaube, da bin ich nicht so schlecht gelehrt. Und trotzdem, wenn man die EM verfolgt hat und ich habe sie wirklich verfolgt, wir behaupten fast jedes Spiel gesehen, dann muss man sagen, Wahnsinn, was die EM zum einen ausgelöst hat an Euphorie, zum anderen aber auch, wie eng die Spiele waren, wie viel Qualität vorhanden war. Wenn ich jetzt denke, das Viertelfinale, 4 Spiele, es ist zweimal ins Elfmeterschießen gegangen, Italien gegen Norwegen. Kurz vor der Verlängerung hat es Italien noch auf seine Seite gezogen. Jetzt so die beiden Halbfinalspiele beide in Verlängerung gegangen und auch beide fast ins Elfmeterschießen. Also es war an Spannung fast gar nicht zum Überbieten. Also das muss ich schon sagen, was man da für Spiele erlebt hat dürfen, gerade wenn ich so zurückdenke, Deutschland gegen Frankreich mit gefühlt 100 Minuten in Unterzahl und schaffen es einfach noch zum Weiterkommen, dann war das einfach unfassbar, die EM. Und ich freue mich jetzt einfach aufs Finale. Ich bin gespannt, wer es zieht. Im Normalfall ist es Spanien, sage ich jetzt mal. Sie waren einfach, gerade wenn man die Gruppenphase angeschaut hat, extrem überlegen. Und trotzdem, man hat es gesehen, in den engen Spielen, es ist alles möglich.
Du schwärmst jetzt so von den Spielen. Kann man auch behaupten, es ist so im Frauenfußball so ein bisschen ein Next Level, was das Sportliche betrifft, eingetreten oder hat sich entwickelt?
Auf jeden Fall. Also zum einen, aber wenn man sieht, was da an Zuschauerzahl, man hat ja, glaube ich, im Viertelfinale schon die Zuschauerrekordzahl erreicht. Also Wahnsinn. Und aber dazu muss ich sagen, was mittlerweile für Qualität, für Tempo in der Spiele ist, da muss man echt den Hut davor ziehen. Also wenn ich manche Spielerinnen da anschaue, wie jetzt Jule Brandt bei Deutschland, was die für weh gemacht. Ich weiß nicht, wie oft die gestern wieder gesagt haben, ich bin einfach nur beeindruckt, was die für weh gemacht, obwohl sie eigentlich vor gefühlt 3 Tagen auch schon 120 Minuten auf dem Buckel gehabt hat und die hat sich vor keinem Zweikampf, vor nichts zurückgesteckt. Und ich muss auch sagen, auch im Bekanntenkreis und Freundeskreis, was ich da für Zuspruch gehört habe, wie toll die EM ist und wie viele das wirklich anschauen. Und man sieht es ja in den Medien, wie viele Millionen Zuschauer da einfach eintreffen, dann ist das schon beeindruckend. Und ja, ist natürlich unfassbar schön, die Entwicklung zum Medaillenschauen.
Ich habe es ja eingangs erwähnt, du hast in der Schweiz gespielt, warst beim FC Start, dann beim FC Basel und hast jetzt diese Euphorie in der Schweiz miterlebt, auch um das eigene Nationalteam. War es für dich vorstellbar, dass es so explodiert an Sympathie für den Frauenfußball, an Emotionen?
Also ganz ehrlich gesagt, in der Art und Weise so rasant nicht. Ne? Es ist etwas, wo man immer davon geträumt hat. Aber natürlich, dass es so einen Anstieg macht, hätte ich mir jetzt selber nicht erwartet, dass da so schnell die Tickets ausverkauft sind. Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch immer gesagt, ja, ich schaue mir denn die Tickets in ein paar Wochen ein. Und vor einmal hat es geheißen, die sind ausverkauft. Bin dann eigentlich nur noch durch Freunde, wo in der Nationalmannschaft spielen, dazugekommen. Also Wahnsinn. Und ich glaube, es ist für viele überraschend gekommen, aber umso schöner, dass es einfach so an Wertschätzung angenommen hat.
Das ist auch für die Spielerinnen selbst wahrscheinlich, und du warst selber Spielerin und hast das miterlebt, diesen medialen, zum Teil Ignoranz, die dann auch geherrscht hat, schon wieder in ein ich sage jetzt mal so, ein neues Wertgefühl, oder?
Absolut. Also ich muss sagen, es war schon immer wieder, natürlich negative Seiten hörst du immer und das wird so immer gern und das wird wahrscheinlich auch im Männerbereich auf irgendeine Art und Weise immer gern. Es gibt immer Kritiker, egal in welcher Lebensphase, ob das jetzt Sport, privat, man wird immer irgendwo auf schlechte Ohren stoßen. Und trotzdem muss ich sagen, habe ich schon das Gefühl, einfach kriegt, dass extrem viel positive Resonanz gehabt und dass einfach wirklich Begeisterung da war und man hat viele interviewt, man hat viele Kommentare gelesen und was da auch aber viel von Männern gehabt, dass man mittlerweile wirklich, dass es richtig, richtig gern anschauen und du hörst es immer wieder auch einfach und das habe ich auch in der Vergangenheit schon oft miterlebt, dass sie einfach sagen, wie die einstecken, die Frauen, wie sie aufstehen, wo halt einfach vielleicht bei den Männern doch eher mal noch das theatralische Fallen ist und so weiter. Es ist schon mega schön zum Anschauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, selbst als, sag ich jetzt mal, außenstehende Beobachterin habe ich in so vielen Momenten an der EM einfach nur Gänsehaut verspürt und habe teilweise selber Tränen in der Augen gehabt, obwohl es mir eigentlich in dem Sinn nicht einmal direkt betrifft. Aber weil ich einfach weiß, wie viel einem das als Sportlerin bedeutet, vor so einer Kulisse zum Spielen. Wenn ich jetzt ans Eröffnungsspiel vor der Schweiz denke, wir kennen ja die eine oder andere Schweizerin, die dort spielt. Und wenn man dann die Kapitänin und ganz viele andere auch sieht, wo dann einfach wirklich Tränen in den Augen haben, wo man die Nationalhymne singt und das ganze Stadion einfach bebt, dann ist es einfach als Sportlerin schwierig, um die Emotionen zurückgeben zu können. Ja.
Ja, es war gerade im Halbfinale, wenn man die italienische Mannschaft gesehen hat, bei der Nationalhymne, wie sie gesungen haben, das war schon mit voller Inbrunst und das war schon was Bewegendes, oder?
Darf man schon so sagen. Genau, also ich glaube, Italien ist immer schon bekannt, dass sie sehr emotional sind, auch bei den Männern. Aber wie die Hymne gesungen haben und aber auch, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir schon ein kleines Herz gebrochen, wie sie da rausgeflogen sind. Die sind wirklich eine Minute entfernt von einem historischen Finale und ich glaube, man hat auch nicht mit einer gerechnet für ein Halbfinale. Mhm. Und da muss ich echt sagen, wahnsinnig starke Leistung von Italien. Also ich glaube, da waren einige überrascht und umso mehr bricht es einem dann so ein kleines Sportlerherz, wenn man da die Tränen am Spiel sieht. Und gerade auch Cirelli, wo einfach schon seit Jahren das prägt. Auf der anderen Seite kann man sagen, wahnsinnig stolz können sie sich auf das, was sie bewegt haben.
Jetzt haben wir viel jetzt schon über die EM gesprochen. Wie schade ist es, dass Österreich gerade bei einer EM-Europameisterschaft, die eben in der benachbarten Schweiz stattfindet und die jetzt einen solchen Zuspruch hat, nur Zuschauer ist?
Extrem schade, aber ich glaube, jede einzelne Spielerin, also ich glaube, da lege ich mir jetzt nicht weit aus dem Fenster, ich glaube, da hat jede einzelne bei jedem Spiel wirklich auch natürlich sich gefreut, dass so eine Euphorie entsteht, aber zum anderen sicher auch hat das Herz geblutet, dass man bei so einer EM, wo so eine Euphorie entstanden ist, nicht dabei war. Weil man einfach weiß, als Österreich hat man das Potenzial zum bei einer Europameisterschaft zum dabei sein. Man hat es ja auch schon bewiesen. Man ist 2017 historisch ins Halbfinale gekommen, hat da Spanien im Viertelfinale geschlagen. Das darf man nicht vergessen. Und deswegen, gerade weil es Ostnachbarland war und ich glaube, ja, da hätten auch sehr viele von der Familie, ich glaube, vor Ort einfach auch erscheinen können, weil es einfach der Weg. Und ich glaube, da war die Schweiz schon das perfekte Land dafür, weil einfach, egal in welchem Stadion du gespielt hast, die Wege sind überall erreichbar gewesen. Und ich glaube, das hat es auch mitunter besonders gemacht. Und ich glaube einfach, da muss man auch ein Kompliment an die Schweiz richten, weil die haben das wirklich richtig gut aufgezogen.
Das hat man miterleben dürfen. Ich war auch bei zwei Spielen in St. Gallen drüben und beide Spiele waren quasi ausverkauft. Und das bei Frankreich gegen Wales, ein Spiel, wo jetzt nicht jeder sagt, das spielst du vor ausverkauftem Haus. Also die Euphorie ist riesig. Aber jetzt kommen wir nochmal aufs Finale zurück, wenn wir die beiden Mannschaften uns anschauen. Die sind doch sehr unterschiedlich, auch von der Spielweise. Wie würdest du England charakterisieren?
Ja, ich glaube, England ist so richtig so im Groben und Ganzen eine richtige Willensmannschaft. Also wenn man denkt, die sind schon gefühlt dreimal mit der Hälfte vom Körper schon Richtung aus gestapft und irgendwie haben sie es doch wieder geschafft. Also das muss ich schon sagen, das muss man der Engländer lassen. Also die haben wahnsinnige Überzeugung auch in ihrem Spiel und sie sagen das zwar immer, aber das glaube ich auch zu 100%. Dass sie bis zur letzten Sekunde dran glauben. Das ist schon Wahnsinn. Oh, wenn ich denke, ich glaube, die 17 Jahre, wo jetzt da zweimal eigentlich noch das Spiel kurz vor Schluss rumgerissen hat, dann ist das einfach sehr, sehr bewundernswert. Und man merkt dann einfach schon, sie haben das Selbstbewusstsein. Sie haben eine Europameisterschaft einfach auch schon letztes Mal gewonnen. Und das merkst du auch noch, ich glaube, die Kelly, wo der Elfmeter macht und einfach so nach dem Motto cool bleiben nach dem Siegestreffer, das merkst du dann schon auch die Coolness. Und Spanien ist halt so wahnsinnig einfach spielstark. Also wie die den Ballbesitz ausführen und ich habe wirklich als Zuschauer oft das Gefühl, jetzt haben sie den Ball. Aber es ist einfach so schwierig, die drücken die mit dem Ballbesitz und spielen sich da einfach in so eine wahnsinnige Überlegenheit. Wenn ich denke, jetzt so gegen Deutschland, teilweise haben die Ballstaffetten gehabt, wo sie einfach so dominiert haben und wo Deutschland gefühlt einfach keine Luft gekriegt hat und einfach nur noch Ball rausgeschlagen hat. Also sind sehr unterschiedliche Mannschaften, aber dennoch glaube ich, dass es wirklich auf höchstem Niveau und auch sehr eng wird.
Ja, die spanische Mannschaft, die spanischen Frauen, die ähneln sehr dem Männerfußball in Spanien, oder? Diesem gemeinsamen Zusammenspiel, diesem Ball führen und diese Ballüberlegenheit dem Gegner aufdrücken.
Ja, genau. Es ist schon wirklich typisch Spanien. Also, wie du es schon gesehen hast, Männer und auch Frauen, da hat man echt auch oft das Gefühl, sie werden der Ball über die Linie träger. Also, die standen schon oft am 16er, wo du denkst, jetzt schieß und irgendwie kommt dann doch nochmal ein Querpass und doch nochmal eine Hacke. Aber technisch für mich mit Abstand die stärkste Mannschaft.
Kommen wir nochmal auf Österreich zurück. Und du hast jetzt die letzten drei Saisonen in Österreich gespielt, in der Bundesliga. Viele Spielerinnen im Nationalteam spielen im Ausland. Wie wichtig ist denn der Schritt ins Ausland für eine österreichische Spielerin?
Es ist schon extrem wichtig. Also natürlich, ich sage immer, das Allerwichtigste in jungen Jahren ist immer Spielminuten. Also ich würde niemals einer 16-Jährigen raten, in die deutsche Bundesliga zu wechseln, wenn sie einfach keine Möglichkeit auf Spielminuten hat, außer sie ist jetzt ein riesen außergewöhnliches Talent. Spielminuten sind es A und O, gerade im jungen Alter. Und trotzdem sage ich, ist es wichtig, weil du einfach im Ausland so viel Erfahrung sammelst. Erstens hast du einfach, das muss man zugestehen, ein viel höheres Niveau. Und zudem kommt halt einfach, du hast in anderen Ländern andere Mentalität, du hast andere Führungsspielerinnen, du hast andere Spielerinnen, wo einfach oft einfach viel mehr Erfahrung mit sich bringen und das tut dir einfach für deine Fußballkarriere enorm gut. Ich bin damals mit 13, 14 in die Schweiz gewechselt, was jetzt nicht deutsche Bundesliga ist und trotzdem kann ich mich erinnern, im ersten Training, beim ersten Fehlpass, bin ich so dermaßen zusammengestaucht worden, dass es mich mal durchgeschüttelt hat, wo ich heute schon sagen muss, viele Junge werden einfach mit Samthandschuhen angegriffen und das finde ich einfach ein schwierig, weil dann kommt der Wechsel in die Bundesliga oder so. Und dann wird es für die meisten einfach schwer, weil sie das einfach so nicht kennen. Und deswegen sage ich schon, ist es für mich als Erfahrung sammeln enorm wichtig.
Erfahrung hast du gesammelt, wie gesagt, den Start, das erste Auslandsengagement gehabt, dann Basel, dann Werder Bremen, Köln und zurück nach Altach. Was war denn so die schönste Zeit für dich?
Es ist extrem schwierig zum Einstufen, weil jeder Verein hat irgendwie ganz speziell was an sich gehabt. Basel war von dem her sehr, sehr besonders, sage ich jetzt mal, weil ich einfach dort auch die erstmalige Einberufung fürs Nationalteam gekriegt habe. Das war auch so das erste Mal von zu Hause weg. Deswegen von dem her sehr, sehr speziell. Aber rein jetzt vom Gesamtpaket gesehen, würde ich schon sagen, es war Köln. Weil einfach, ja, es war von der Mannschaft eine ganz, ganz tolle Zeit. Da habe ich Freunde fürs Leben geschlossen. Der Verein war unglaublich. Also da hat es keinen Unterschied gegeben, ob jetzt Männerabteilung oder Frauenabteilung. Das war ein Verein und das hast du tagtäglich auch gespürt, das Gefühl. Und einfach auch das Leben einfach an sich dort. Die Menschen sind sehr offen. Und ja, also rein jetzt so vom Gesamtpaket würde ich schon sagen, dass Köln eine sehr, sehr schöne Zeit war, ja.
Jetzt hast du ja in Altach gespielt und zwei Spieler, mit zwei Spielerinnen auch, die jetzt wieder in der deutschen Bundesliga engagiert sind. Mit Eileen Kempel, die in Berlin bei Union dabei ist. Mit Linda Natter, die in Hoffenheim ist. Zwei Spielerinnen, denen du was zutraust.
Und Rike Tietz, die zu Jena jetzt auch noch gewechselt ist, ja. Sehr viel. Also es sind beides sehr unterschiedliche Spielerinnen. Eileen ist eher die, wo einfach unfassbar schnell ist und irgendwie gefühlt aus Situationen ein Tor macht, wo man denkt, wie hat sich der nicht schon wieder verwandelt? Linda hat so für mich, sag ich jetzt mal, einfach so das Gesamtpaket von einer Stürmerin. Mhm. Also wirklich beide sehr talentiert. Linda sicher noch mal ein Stück jünger und Linda macht die erste Erfahrung jetzt im Ausland. Dailin ist ja schon vorher bei Freiburg gewesen. Ja, ich werde es beobachten. Es wird sicher sehr, sehr spannend, beide zum Beobachten. Aber wie gesagt, ich traue beinahe also auf jeden Fall einiges zu. Linda wird früher oder später ganz bestimmt den Weg ins A-Nationalteam finden. Die Voraussetzung hat sie, sofern sie natürlich ganz hoffentlich gesund bleibt. Sie hat nämlich schon eine schwere Verletzung hinter sich gehabt. Also da hoffe ich natürlich auch, dass das so bleibt, dass sie gesund bleibt. Ja, und bei der Eileen ist genau das Gleiche. Also sie ist ja schon im A-Nationalteam. Ich hoffe, sie findet da jetzt genauso wieder in die Spur hinein, wie im Verein auch. Ist ja auch ein bisschen bremst worden durch ihre Verletzung. Aber grundsätzlich beide enorm viel Potenzial.
Bei dir selber hat es nicht ganz so wirklich klappen wollen. Du hast einen Nationalteam-Einsatz gehabt, bist dann auch verletzt worden. Am Ende des Tages, was hat denn gefehlt?
Genau. Ja, es ist immer ein schwierig zu sagen. Grundsätzlich ist es dann halt auch immer eine Trainerentscheidung und man muss halt einfach auch dazu sagen, ich bin eine Verteidigerin und Linda und Eileen sind halt offensive Kräfte und ich sage, grundsätzlich ist es halt einfach so, wenn du eine eingestandene Viererkette hast. Ich meine, das war jetzt wirklich in jedem Verein, wo ich gespielt habe. Ich sage immer, wenn du als Verteidiger spielst, hast du meistens das Glück, dass du im Normalfall, wenn du solide spielst, die Viererkette wird nicht oft rotiert. Bei der Offensiven ist es eigentlich genau umgekehrt. Also egal, ob du jetzt 1-0 hinten bist, dann schmeißt man Stürmer rein, weil man muss natürlich irgendwie das Tor aufholen. Wenn man 2-0 führt, ist es aber trotzdem oft so, dass man sieht, okay, man bringt nochmal eine Frische in der Offensive, dass man vielleicht bei einem Konter nochmal einen Akzent setzen kann. Deswegen, ich muss sagen, meine Position war einfach auch gut besetzt. Damals auf der Außenverteidigerposition hat der Viktoria Schnader weggespielt und der Laura Wienreuther, wo einfach beide ja unfassbar gut waren. Und deswegen sage ich, ist es immer ein schwierig, es kommt immer auch darauf an, wer ist dein direkter Konkurrent. Und trotz allem muss ich sagen, war es eine unfassbar schöne Erfahrung, wenn ich denke, das war immer mein großer Traum. Ich bin als kleines Mortli eingelaufen im Schnabelholz beim Freundschaftsspiel Österreich gegen Schweiz und habe irgendwie Fotos machen dürfen mit einer Vicky Schnaderbeck, mit einer Nadine Prohaska, mit einer Nina Burger und so weiter. Und das war für mich was ganz, ganz Besonderes. Und dann ein paar Jahre später weiß ich noch genau meine Ankunft im Hotel, wo Nina Burger neben mir gestanden ist und mich begrüßt hat, dann sind das Momente, die wirst du nie vergessen und die nimmst du das Leben lang mit. Und deswegen muss ich sagen, war es trotzdem ganz, ganz eine schöne Zeit.
Ja, im EM-Land in der Schweiz, wo du selbst gespielt hast, beim FC Stade und bei FC Basel, da hat sich auch vieles verändert, was die erste Liga betrifft. Das heißt, auch das Niveau ist viel höher geworden. Kann man das so sagen?
Ja, also man muss schon sagen, mittlerweile ist es, sagen wir so, es ist viel ausgeglichener. Also es war schon damals so, dass, sage ich jetzt mal, gerade so der Abspann nach unten war doch enorm. Also wenn ich jetzt bedenke, damals zu meiner Zeit war einfach das IBE, Young Boys, FC Zürich, wir mit dem FC Basel, Servet. Damals war es noch Neunkirch, die hat mir dann wieder aus der Liga verbannt. Aber das war halt so. Die haben oben mitgespielt und dann war wirklich eine Riesenspanne. Und jetzt ist es halt schon so, dass es ein bisschen ausgeglichen ist. Natürlich auch mit dem Modus. Man hat ja den neuen Modus eingeführt, wo man praktisch Hin- und Rückrunde spielt und dann wird praktisch wie in einem Pokalwettbewerb Erster gegen Achter, Zweiter gegen Siebter und so weiter gespielt. Ja, ich finde den Modus schwierig, muss ich sagen. Weil ich finde, für das ist ein Pokalwettbewerb da und ich finde, das macht eben die Meisterschaft aus, dass du über eine Saison hinweg die konstanteste Mannschaft warst. Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt gerade ans Finale denke, ich glaube, es war Basel gegen Servette, jetzt nicht diese Saison, sondern letzte Saison, wo Kumba so ja, ein ziemlich scharfes Interview gehabt hat und muss ich sagen, stand die zu 100% dahinter und verstand die auch zu 100%, weil sie einfach gesehen hat, oder? Die waren mit Basel monatelang an der Tabellenspitze, ich glaube sogar mit 8 Punkten, 9 Punkten Vorsprung und dann ist das Finale gegen Servette-Konzern einfach einen schlechten Tag erwischt und haben, glaube ich, sogar deutlich mit 3-0 verloren und sind somit nicht Meister geworden. Und ich muss sagen, ich finde den Modus extrem schwierig. Sie werden, glaube ich, zwar wieder so die Spannung reinführen für die Zuschauer im Allgemeinen, aber man darf halt einfach nicht vergessen, man gibt da Woche für Woche alles für den Meistertitel und es kann ja auch einfach nur blöd passieren und kurz vor dem Finale geht irgendwie eine Grippewelle um oder es verletzen sich 3 Stammspieler schwer und dann bist du einfach im Finale ohne die angewiesen.
Das heißt, K.O.-Spiele gehören in den Pokal.
Absolut.
Also nicht in die Meisterschaft für dich, oder? Aber kommen wir ein bisschen zum Nachwuchs. Wo glaubst du, dass im Nachwuchs noch am meisten Input geben könnte, wo man noch am meisten tun könnte?
Ja, ich glaube, gerade im Nachwuchs ist es schon extrem wichtig, was die Infrastruktur anbelangt. Also ich glaube, gerade der jungen Spielerinnen muss Voraussetzung sein, dass sie eine gute Infrastruktur vor Ort haben, dass man einfach ja gute Plätze vorfindet, damit man einfach bestmöglich trainieren kann, weil nur das kann schlussendlich dann, sage ich jetzt mal, zu Qualität führen. Es war einfach leider so in der Vergangenheit, dass Frauen oft auf irgendwelche Ackern trainiert haben. Wenn ich zu meiner Auswahlzeit zurückdenke, haben wir teilweise wirklich auf Ackern trainiert. Also da hast du einen Ball gespielt und der ist bisher bei dir angekommen, ich glaube, 5-mal durch ein Maulwurfloch kumpelt. Und deswegen sage ich, oder? Es hat immer gesagt, Frauenfußball ist schlecht. Aber man darf nicht vergessen, dass Frauenfußball auch nie die Voraussetzungen für Qualität im Training allein schon. Und dort fängt es ja einfach auch schon mitunter an. Und wenn ich bedenke, mittlerweile hat sich da schon extrem viel da. Also ich muss sagen, auch in Köln, wir haben wirklich immer beste Voraussetzungen gehabt, zum einfach optimal zum Trainieren. Und ich glaube, dass das ist im Jugendalter schon extrem wichtig ist. Und natürlich auch, dass sie einfach gute Trainer vorfinden, wo sie einfach, gerade für die Entwicklung ist das halt einfach, ich sage, das Jugendalter ist mit und das A und O, wo schlussendlich dazu führt, ob eine Spielerin, sage ich jetzt mal, gut wird.
Glaubst du, dass so eine Europameisterschaft auch Auswirkungen hat auf die Ligen und auf die Vereine, dass der Fokus größer ist, was dort passiert? Oder hast du Bedenken, dass nach der Europameisterschaft die Euphorie gleich wieder weg ist und man vieles wieder vergisst?
Natürlich hat man irgendwo die Bedenken, dass da jetzt eine riesen Euphorie entstanden ist und das wieder irgendwie verpufft. Nichtsdestotrotz glaube ich aber ehrlicherweise nicht unbedingt, dass es verpufft. Man sieht es ja auch schon in anderen Ländern. Man hat es in England, in Spanien gesehen, wo einfach die Frauen die vollen Stadien mittlerweile schon füllen. Und das war vor Jahren auch noch nicht gegeben. Deswegen glaube ich schon nicht, dass es komplett verpufft. Es ist einfach wichtig, dass man das konstant weiterhält. Und ich glaube, dass so ein EM schon zu sehr viel Führer kommt. Zum einen die Sponsoren und alle möglichen, wo sagen, okay, das hat Potenzial, da steckt was dahinter und man zieht Zuschauerkulissen an. Und zum anderen, wo für die kleinen Mädels, wo einfach sagen, wow, die spielen da vor voller Kulisse, wo einfach vor 20 Jahren noch undenkbar war, dass da ein EM stattfindet, wo jedes Spiel praktisch ausverkauft wird. Und natürlich ist das für kleine Mädels ein Ansporn, wo jetzt vielleicht irgendwie in dem Alter sind 10, 11, 12, wo man vielleicht vor Jahren noch gesagt hat, ja, okay, jetzt bin ich im Alter, jetzt mag ich hervorgehen, wo vielleicht jetzt eher der Ansporn und der Wille kriegen, wow, ich möchte genauso wie Jule Brandt jetzt zu Lyon wechseln, ich möchte genauso vor 50.000 Zuschauern, vor 30.000 Zuschauern spielen. Natürlich spornt das ein kleines Mordle, wenn es ein Sportlerherz hat, auch. Und ich glaube, das ist so mitunter das Wichtigste.
Ja, und es ist auch lustig, wenn du mit Leuten diskutierst oder mit Fußballfans, die sagen dann oft mal, irgendwie schaue ich das lieber, weil der Fußball ist irgendwie ehrlicher auf dem Platz. Also Männerfußball ist zu hochstilisiert schon zum Teil. Frauenfußball, da sehe ich noch den echten Fußball, das Herz auf dem Platz.
Ja, der Alexander Frei hat es eigentlich im Interview richtig gut gesehen, muss ich sagen. Der hat gesagt, das ist echt Wahnsinn, wie schön das war. Er hat die EM verfolgt und er hat gesagt, vor allem auch, wenn man bedenkt, wie friedlich alles abgelaufen ist. Also wenn ich denke, da bei den Schweizer Spielen, da sind sie mit dem Fanmarsch durch Bern mit 15.000 und es hat einfach weder Krawall gern noch irgendwelche Fanauseinandersetzungen. Im Gegenteil, man hat eigentlich wie ein schönes, tolles Fest in der Schweiz gefeiert. Es hat kein Pyros gegeben. Er hat auch gesagt, oft bei den Männern, oder, ist es so, denn auf einmal hast du wieder 10 Minuten Unterbruch, weil irgendwie der Schiedsrichter und die Spieler nichts mehr sehen auf dem Platz. Es war einfach alles in allem einfach nur ein wunderschönes Fußballfest. Es war friedlich und gerade auch die Spielerinnen untereinander. Natürlich gehört dann Ehrgeiz dazu und natürlich gehört es auch mal dazu, dass man vielleicht mal Beef hat auf dem Platz und dass man sich ja vielleicht auch nach dem Spiel mal eine Auseinandersetzung hat. Das ist ja auch mitunter das, was der Sport ausmacht. Und trotzdem, wenn ich so an die Bilder denke, wo die Schweiz gegen Spanien rausgeflogen ist und Spanien für die Schweiz Spalier gestanden ist. Also das sind Bilder, wo ich mir denke, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Das war so berührend, wie die da für sich Spalier gestanden sind und die Schweizer da durchmarschieren und irgendwie von den Fans und dann sogar von den spanischen Fans haben sie die Schweizer Spielerin mit den spanischen Fans eine Welle gemacht. Mhm. Und das sind so Momente, wo du echt denkst, wow.
Also wenn du über Frauenfußball redest, du sprühst vor Emotionen. Das Herz geht auf. Es ist kaum vorstellbar, dass du nicht mehr auf dem Platz stehst. Jetzt frage ich dich ganz einfach, gibt es eine Möglichkeit, dich vielleicht irgendwann als Trainerin zu sehen? Oder? Ist sowas irgendwo im Hinterkopf?
Tatsächlich stand jetzt überhaupt nicht. Trainer, sie ist für mich irgendwie was ganz Spezielles, wo ich mir im Moment gar nicht vorstellen kann. Dass man mich vielleicht irgendwo in irgendeiner Art und Weise vielleicht irgendwann wieder im Fußball sehen wird, will ich nicht ausschließen. Man weiß es nie im Leben. Aber für mich ist jetzt erstmal Priorität, einen kleinen Abstand vom Fußball oder vom Sport allgemein zu entwickeln. Nur im Sinn von, sag ich jetzt mal, aktiv. Ich bin trotzdem im Fitnessstudio und alles. Und ich verfolge den Fußball auch. Ich schaue sehr viel Fußball. Ich liebe den Fußball und das wird auch immer so bleiben. Und trotz alledem sage ich jetzt vorerst mal sicher nicht.
Also das heißt, im Stadion in Altach wird man die jetzt nicht mehr sehen.
Doch, doch, schon, das auf jeden Fall. Schon, ja, auf jeden Fall.
Okay. Ja, Frauenfußball in Altach. Welche Richtung traust du der Mannschaft zu?
Ja, es ist sicher eine sehr, sehr junge Mannschaft. Und man muss so ehrlich wie sagen, es hat jetzt einfach einen großen Umbruch gegeben. Ich glaube, es sind im Gesamten 12 Spielerinnen, wo gegangen sind oder Karriere beendet haben. Also es ist schon ein extremer Umbruch, eine ganz neue Mannschaft. Von dem her muss man sagen, die Zeit muss man auch jetzt einfach geben. Man darf jetzt nicht zu viel erwarten, dass sie da gleich durchstarten, weil die müssen sich auch zuerst mal alle finden und ja, Vorbereitung läuft nach wie vor. Und deswegen, ich bin gespannt. Ich habe jetzt erst ein Testspiel gesehen und das war das erste, da haben auch noch einige gefehlt. Deswegen kann ich jetzt da noch gar nicht wirklich viel dazu sagen. Es kommt natürlich auch ganz darauf an, wie sich die anderen Mannschaften in der Liga verstärkt haben. Aber ich bin der Überzeugung, dass sicher alle hungrig sind, zum alles gehen für den Verein. Und dann bin ich gespannt, wo sie am Ende denn landen.
Deine Tipps scheinen immer gut aufzugehen, wenn du schon das Finale vorausgesagt hast bei der Europameisterschaft. England gegen Spanien. Liege ich vielleicht falsch, wenn ich sage, dein Herz schlägt ein bisschen für die Engländerinnen?
Also grundsätzlich muss ich sagen, England ist für mich eine von meiner Lieblingsmannschaften. Deswegen, ich bin im Finale für England. Ich glaube, es wird schwierig, weil die Spanierinnen einfach wirklich extrem stark sind. Und trotzdem rein der Fußball und die Mannschaft an sich, wie sie immer noch bis zur letzten Sekunde an sich glauben, taugt mir einfach extrem. Und deswegen bin ich schon so ein kleiner heimlicher England-Fan. Ja.
Und traust du dir vielleicht auf ein Ergebnis festzulegen?
Ja. Also wenn ich mit dem Herz antworte, dann ist es 2-1 England. Wenn ich mit Expertise antworte, ist es vielleicht eher 2-1 Spanien.
Dann wollen wir sehen, was eine Meinung eintreffen wird. Auf jeden Fall am Sonntag ab 18 Uhr wird in Basel das Finale gespielt zwischen England und Spanien. Wir freuen uns alle auf das Endspiel und dir herzlichen Dank. Alles Gute für den weiteren Weg. Und Dankeschön, Sabrina.
Dankeschön.